Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Es ist ein Kreuz. Denn vor ungefähr einem halben Jahr bin ich über diesen Text gestolpert. Der steht im Matthäus-Evangelium, aber auch in Markus und auch in Lukas. Jedes Mal fast im gleichen Wortlaut. Ich möchte es einmal lesen aus Matthäus 16, ab Vers 24. Da geht es um die Nachfolge und da spricht Jesus, hier steht, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dieser Satz. An einer anderen Stelle in Matthäus 10, da geht es auch um die Nachfolge, da sagt Jesus sogar, wer aber nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. In Lukas sagt er, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Ich finde, das ist ein seltsamer Text. Der hat mich stutzig gemacht. Denn wenn ich das lese, ich soll mein Kreuz auf mich nehmen. Und wenn ich das nicht tue, dann kann ich kein Jünger sein. Und dann bin ich Jesu nicht wert. Dann frage ich mich, was ist das für eine gute Nachricht? Denn wenn ich mir anschaue, was das Kreuz eigentlich ist, was bedeutet das Kreuz, das, was Jesus hier anspricht? Jesus redet hier von der Nachfolge, vom Aufnehmen des eigenen Kreuzes, bevor er selber ans Kreuz geht. Und wenn wir dann lesen, wie das vonstatten geht, dann ist das schaurig. Das Kreuz, das war eine Todesstrafe, das haben die Phönizier erfunden und die Römer haben das dann übernommen und in seiner Grausamkeit perfektioniert. Das ging mit Folterungen und Spott einher. Wir sehen das bei Jesus, der wurde ausgepeitscht, wurde geschlagen, der wurde bespuckt, gefoltert, dann musste er dieses Kreuz auf sich nehmen, sehr schwer, meistens nur der Querbalken. Und dann wurde der Todeskandidat durch die Straßen Jerusalems nach draußen vor die Stadt getrieben, musste sein eigenes Kreuz tragen und dann wurde er dort festgenagelt, aufgestellt und hing da so lange, bis er letztendlich gestorben ist. Und das konnte Tage dauern. Jesus sagt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir seiner nicht wert. Dann können wir keine Jünger sein. Und da muss ich mich fragen, was ist das für eine gute Nachricht? Das klingt für mich alles andere als hoffnungsvoll. Seltsam finde ich das auch, weil doch die Botschaft von Jesus und von den Christen ist, wir sind befreit. Jesus ist doch für uns ans Kreuz gegangen, eben damit wir diese Last, die wir mit uns rumtragen, nicht mehr tragen müssen. Der hat uns doch befreit von der Sündenschuld, die so schwer wiegt. Von den Schuldgefühlen, von dem schlechten Gewissen. Und er hat uns doch berufen zu einem fröhlichen Christsein. Halleluja! So sollte es doch sein. Wenn ich aber mein Kreuz auf mich nehmen soll, ich weiß noch nicht, was das genau bedeutet, dann klingt das erstmal von dem, was das Kreuz bedeutet, nicht besonders freudeerweckend. Was meint dieses Kreuz? In der Kirchengeschichte hat man das oft so verstanden, man müsste jetzt wirklich körperliche Qualen erleiden, um dann Jesus nachfolgen zu können. Und das ist sozusagen das sichere Ticket in den Himmel, das Märtyrertum, Sterben für den Glauben. In einigen Regionen der Welt ist das heute immer noch so, dass man das ganz wörtlich genommen hat. Andere haben das so verstanden, man müsste sich also jetzt wirklich die ganze Zeit selbst bestrafen, sich selber Lasten auferlegen, Schwierigkeiten. Das Christendasein darf nicht einfach sein, es muss schwierig sein und leidvoll, nur dann ist es wirkliches Christsein. Luther hat das gemacht, der ist nicht besonders glücklich damit geworden. Bis er dann den Durchbruch hatte und verstanden hat, was denn eigentlich damit gemeint ist. Was ist dieses Kreuz? Die Bibel spricht häufig davon, das klingt so altmodisch, fühlt sich komisch an, wenn man das sagt, das Fleisch muss gekreuzigt werden, das Fleisch. Und zwar täglich. Jesus sagt auch in Lukas, wer mir nachfolgt, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und da ist auch schon ein Hinweis, der verleugne sich selbst. Sich selbst verleugnen. Das ist wirklich schwierig. Gerade heute, wir leben ja so in einer Zeit, da heißt es Selbstverwirklichung. Das ist das Gegenteil von Selbstverleugnung. Sich selbst verleugnen, was bedeutet das? Hat Jesus sich selbst verleugnet? Ja und nein. Das Fleischkreuzigen ist im Grunde eine andere Formulierung dafür, gegen das eigene Ego zu kämpfen. Denn das Ego, das ist das Fleisch. Ich, mein Körper, meine Person, meine Persönlichkeit. Das ist mein Ego, das ist mein Fleisch, der ganze Mensch. Das soll gekreuzigt werden, denn das Ego ist das, was uns im Wege steht. Und dieses Ego muss gekreuzigt werden, täglich. Das muss sterben, täglich. Da habe ich jetzt als Prediger schon mal ein Problem. Ich bin genau auf den Tag genau sogar vor 6 Jahren hier getauft worden. Und ich habe diesen Ruf gehört, zu predigen. Das war mein Ruf. Heute weiß ich, dass diese Entscheidung, die ich getroffen habe, zu predigen, größtenteils Vermessenheit war. Denn ich war es gewohnt, als Musiker auf der Bühne zu stehen. Und das hier ist eine Bühne. Und das ist ein wunderbarer Ort, um sich selbst zu produzieren, große Worte zu schwingen, tolle Gedanken mitzuteilen, Theologie. Am Ende des Gottesdienstes kommen einige Geschwister auf einen zu und sagen, tolle Predigt, es hat mich weitergebracht. Und da hat es am Anfang ein paar Begebenheiten gebraucht, um mein Ego wirklich ein ganzes Stück da runterzuschneiden. Dass Geschwister auf mich zugekommen sind und gesagt haben, das fand ich nicht gut, was du gemacht hast. Und dann musste ich das neu überdenken. Und dann musste ich mich einem anderen Blickwinkel nähern, auch auf mich selbst. Das Ego kreuzigen. Das Ego ist ein Überlebenskünstler. Das Fleisch ist ein Überlebenskünstler. Es will nicht sterben. Es tut alles nur, um nicht sterben zu müssen. Und ich lese die Bibel und das Wort sagt mir, es muss gekreuzigt werden. Das Fleisch muss gekreuzigt werden. Das Ego muss weg. Es muss sterben. Und es sagt, ich will nicht. Gib mir doch irgendeinen Ausweg. Und ein super Ausweg für das Ego ist die Religion. Ich tue alles. Ich übernehme Dienste. Ich bin großzügig. Ich spende. Ich gebe. Ich arbeite. Ich mache und tue. Ich bete ganz viel. Und ganz laut. Und das ist sowas, ein Pastor, den ich mal gehört habe, der hat das so schön gesagt, da dekliniert der Feind uns durch von A bis Z. Mit der Religion, da hat er uns. Das Fleisch muss gekreuzigt werden täglich. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Jesus nachfolgen. Jesus sagt auch, in seinen Fußstapfen ihm hinterher. Und im Grunde ist es ein Paradoxon, was uns das Neue Testament sagt. Denn es sagt, Paulus sagt das, wir sind mit Jesus gekreuzigt. Also wir sind schon tot. Aber wir sind auf dem Weg zum Kreuz, mit dem Kreuz, täglich das Leben lang, bis wir sterben. Widersinnig, aber es ist alles in einem. Wie geht das? Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört von einer Philosophin und dort hat sie erzählt davon, dass die Art und Weise, wie und welche Entscheidungen wir treffen in unserem Leben, mit unserer Perspektive zu tun hat. Und sie hat die Zuhörer ermutigt, sich mal vorzustellen, welche Entscheidung würden sie heute treffen, wenn sie wüssten, sie hätten nur noch 3 Monate zu leben. Da würden viele Elefanten wieder zu Mücken werden, sagt sie. Vieles Unwichtige würde aussortiert werden. Wir würden uns auf das Wesentliche, auf das Wichtige konzentrieren, was wir in unserem Leben da sehen. Und es würde den Blick aufklaren. Was würden Sie tun, wenn Sie nur noch einen Tag zu leben hätten? Ich habe mal von früheren Wegbegleitern gehört aus meiner Jugendzeit. Es war ein bisschen wild. Er hat gesagt, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, dann würde ich anfangen, Heroin zu nehmen. Das kann man auch machen. Wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre die Perspektive. Dann ist auch alles egal. Dann kann ich machen, was ich will. Paulus sagt aber, wir sind ja mit Jesus schon gekreuzigt. Also wir haben gar nicht die Perspektive, wie würde ich mich verhalten, wenn ich jetzt morgen sterben würde, sondern eigentlich habe ich die Nachricht, ich bin schon tot. Mit Jesus gekreuzigt, ich bin schon tot. Das Ego ist eigentlich schon tot. Paulus sagt, ihr seid mit Jesus gekreuzigt und auferstanden. Warum lebt ihr dann immer noch, als wäre das nicht passiert? Warum lebt ihr immer noch so wie vorher? Was passiert denn mit jemandem, der das Kreuz trägt und auf dem Weg ist zu sterben? In Amerika nennt man das so, wenn ein Todeskandidat im Todestrakt auf dem Weg zur Giftspritze ist, dann nennt man den Dead Man Walking. Das ist ein toter Mann, der noch geht, aber der ist eigentlich schon so gut wie tot. Ein Toter, lesen wir auch in der Bibel, der will nichts, der plant nichts mehr, der denkt nichts mehr, der hat keinen Anteil mehr an dem unter der Sonne. Ein bisschen übertrieben, aber vielleicht könnten wir das auch auf uns übertragen, wenn wir auf dem Weg zum Kreuz mit unserem Kreuz sind, aber schon am Kreuz hängen und auch schon wieder mit auferstanden sind, dann stellt sich die Frage gar nicht, was würde ich tun, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, sondern ich brauche gar nichts mehr planen, so richtig. Ich kann eigentlich, weil ich ein Toter bin, meinen Willen Gott unterstellen und sagen, ich wollte noch mal die Welt sehen, auf Missionsreise gehen in Thailand, das wäre schön, wird sich auch gut in meinem Portfolio machen. Ich könnte sagen, wenn es so sein soll, Herr, wenn du das willst, dann tu es, wenn nicht, dann nicht. Das ist bei vielen jungen Leuten so, die sagen, ja, jetzt die Welt sehen und natürlich Mission, das ist super. Oder Entwicklungshilfe. Ja, aber will Gott das jetzt gerade oder willst du das, weil sich das gut im Lebenslauf macht und man nochmal Erfahrung sammelt? Wo will Gott dich denn eigentlich haben? Frag ihn doch mal. Vielleicht genau da, wo du bist. Was will er denn von mir? Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, wer sich nicht verleugnet, der kann kein Jünger sein und der ist Jesu nicht wert. Das ist ein hartes Wort. Das ist ja super hart. Wie soll ich das denn tun? Das ist ein täglicher Kampf. Ich möchte zum Schluss drei kleine Geschichten erzählen. Klein. Ich habe vor ein paar Jahren einen Prediger getroffen. Ich fange mit einer anderen Geschichte an. Eine junge Frau vor kurzer Zeit ruft mich an und fragt, Florian, die ist in einer anderen Gemeinde, in einer anderen Kirche hier in Hamburg. Florian, hast du das gehört von dem Missionar, der zu den Sentinelesen gefahren ist und dort umgebracht wurde? Habt ihr vielleicht gehört, ein junger Amerikaner ist zu einer Inselgruppe in Indien gefahren, weil dort ein Volk lebt, was völlig abgeschotten ist. Also die lassen niemanden auf ihre Insel rauf. Jeder wird auch schon von Weitem mit Pfeil und Bogen oder mit Speeren getötet. Dieser junge Mann wusste das und der hat gesagt, ich gehe jetzt zu denen hin und bringe denen das Evangelium. Diese junge Frau fragt mich, ja, vielleicht sollten wir da jetzt, es soll ja die ganze Welt missioniert werden, vielleicht sollten wir da jetzt hin. Und ich habe sie gefragt, hörst du denn den Ruf, dahin zu gehen? Weiß sie nicht so genau, aber es muss doch jemand tun. Und ist die Frage, hat dieser junge Mann den Ruf von Gott gehabt, dahin zu gehen, alles aufzugeben, oder war es Vermessenheit? War es eigentlich sein Ego, was gesagt hat, ich möchte gerne derjenige sein, der die bekehrt? Oder das könnte man so sagen, ne, weil er ist schließlich umgebracht worden, hat nichts gebracht. Oder hat er den Ruf von Gott gehört, ist jetzt tot, diese Nachricht geht um die ganze Welt und auf einmal wissen Leute von diesem Volk, die vorher noch nie was von dem gehört haben. Ist es das, was Gott wollte? Das ist eine Frage, ich weiß das nicht. Habe ich ihr so weitergestellt, um mal wirklich zu prüfen, was will Gott von mir? Ist das Gottes Wille oder ist es mein Ego, was mich da treibt? Eine zweite Geschichte, ein Prediger, den habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt, der ist 65, 70 Jahre alt, fährt mit seinem Auto durch Deutschland, predigt in den Fußgängerzonen, hat so ein Klappfahrrad dabei, überall Schilder und ist angemeldet als Straßenkünstler, zahlt da auch seine Steuern, ist auch bei der Künstlerkasse und predigt. Der war früher Geschäftsmann, hat er mir erzählt. Kein besonders angenehmer Zeitgenosse. Seine Kinder sprechen nicht mehr mit ihm. Seine Ex-Frau spricht nicht mehr mit ihm, seine Freunde haben ihn verlassen, er wurde schwer krank, hat Krebs bekommen, hat das überlebt und steht vor dem Nichts, alles weg. Und in dieser Krebskrankheit hat er zu Gott gefunden und hat gesagt, jetzt bin ich frei, jetzt kann ich diesen Dienst tun. Das ist der Dienst, den er bekommen hat. Jetzt kann er ihn tun, weil er nichts mehr hat. Er hat alles zurückgelassen, zwar unfreiwillig, aber er hat nichts mehr, was er planen oder was er sich wünschen kann, sondern er kann dem Herrn dienen, er ist frei davon. Das ist die Frage, müssen wir wirklich alles verlassen, um Jesus nachzufolgen? Oder gibt es einen Mittelweg, nicht alles verkaufen? Und die dritte Geschichte, das hatte ich vor Weihnachten, das ist mir persönlich passiert. Es ging mir letztes Jahr nicht so gut, viel krank gewesen und nicht so gut drauf, auch nicht so viel gebetet, weniger gepredigt. Ich war nicht gut bei der Sache. Und dann bin ich die Straße entlang gegangen und da saß ein Obdachloser und den kannte ich. Den habe ich mal kennengelernt und habe mal so ein bisschen Zeit mit dem verbracht und mich ein bisschen um den gekümmert damals. Und ich habe den gesehen und ich wollte nicht. Ich dachte, nein, ich sehe ihn nicht, ich möchte nicht mit ihm reden, das ist mir zu viel, es geht mir nicht gut. Und er hat mich gesehen und hat gesagt, Florian, wie geht's dir? Und ich dachte, Mist. Ja, hallo, schön, und wie geht's dir denn? Der war damals 17, der ist jetzt 21, kommt aus Rumänien. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten, er konnte auch schon ein bisschen besser Deutsch und hat gesagt, ich brauche Geld. Ich dachte, ist ja doof. Ich gebe immer so ein bisschen, wenn ich was hab, aber er brauchte viel Geld. Und mir ging es im letzten Jahr finanziell nicht so schlecht und ich habe gutes Weihnachtsgeld bekommen. Das Geld hätte mir jetzt nicht so wehgetan, normalerweise schon, aber es war für meine Verhältnisse war es schon viel Geld. Er braucht dieses Geld, hat er gesagt, weil er mit seiner Mutter zurück nach Rumänien fahren will über Weihnachten zu der Familie, die da ist. Die leben hier seit 4 Jahren auf der Straße. Viel Geld, ich dachte so. Nein, das kann ich nicht machen. Oh, das ist zu viel. Ich muss ja gucken, dass ich selber noch was hab. Na gut, ich kann dir ein bisschen geben. Na gut, wir können uns nachher treffen. Ich gehe noch zur Bank, ich hole das und dann gebe ich dir das Geld. Und dann bin ich zur Bank gefahren, er hat da gewartet und ich habe wirklich einen Kampf gehabt. So viel Geld, jetzt einfach, ich weiß ja gar nicht, was der damit macht. Der wirklich damit zur Familie fährt. An Drogen habe ich jetzt nicht gedacht, aber vielleicht gehört er zu irgendeiner Bande oder was weiß ich, was damit passiert. Soll ich das denn tun? Ich bin zur Bank gegangen, habe das Geld abgeholt. Ich bin zurückgefahren. Ich dachte, naja, vielleicht muss ich ihm nicht alles geben. Ich hole noch was zu essen. 10 Euro hatte ich ihm ja schon gegeben. Vielleicht reicht das doch, Herr. Und das war ganz eindringlich. Ich habe da gestanden und habe gesagt, gib ihm das ganze Geld. Das war keine Stimme vom Himmel, aber das war so dringlich in mir drin. Gib ihm das ganze Geld, was er haben will. Und dann habe ich gesagt, gut Herr, ich will es dir übergeben, aber ich habe ihm nicht den ganzen Betrag gegeben. Habe ich nicht gemacht. Ich war nicht gehorsam. Andere würden vielleicht sagen, so viel Geld, also Flo, wer macht das denn? Aber es hat sich nicht gut angefühlt. Ich bin mit einem schlechten Gewissen nach Hause gegangen, mit Magenschmerzen, und dachte, ich habe das nicht gut gemacht. 2 Stunden später ruft ein Bekannter mich an und sagt, Florian, ich habe einen Auftrag für dich, kannst du morgen kommen? Es gibt genau so viel Geld, wie ich diesem jungen Mann geben sollte. Genau exakt der Betrag. 2 Stunden später. Mache ich das nächste Mal denn dann so, wie Gott mir das gesagt hat? Würde ich dann jetzt das nächste Mal wirklich den ganzen Betrag geben? Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Das Ego muss gekreuzigt werden. Und wir denken, wenn wir das alles aufgeben, was wir so liebgewonnen haben, dann verlieren wir doch was. Dann geht uns doch was verloren. In Wahrheit ist es aber ganz anders. Und wer diese oder solche Erlebnisse mit Gott hat, der weiß, dass das, was man wiederbekommt für das, was man aufgibt, so viel mal besser ist als alles, was wir planen oder uns vorstellen. Das Kreuz auf sich nehmen, das ist Arbeit, das ist unangenehm, das ist schwierig, das ist viel Schweiß, Blut und Tränen und Schmerzen und Qualen. Und das ist keine so populäre Botschaft in der Kirche, keine gute Nachricht. Aber wir müssen das ja gar nicht alleine tun. Denn selbst Jesus hat sein Kreuz nicht ganz allein getragen, sondern Gott hat ihm jemanden an die Seite gestellt, der mit ihm getragen hat. Der Simon, der Bauer. Und Jesus trägt unser Kreuz mit und teilweise für uns. Und Jesus sagt, mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lernt von mir. Die gute Nachricht ist eigentlich, und damit schließe ich, dass wir nicht die Aussicht haben, was wäre, wenn wir in 3 Monaten sterben würden? Was müssen wir dann noch alles abarbeiten, sondern was wäre, wenn Jesus in 3 Monaten kommt? Auf was kann ich mich dann freuen? Das hat gar nichts von, was muss ich noch schnell erledigen, bevor es zu spät ist, sondern es hat was davon, ja, eine gute Nachricht. Die Aufnahme des Kreuzes, ich wünsche uns allen, dass wir das schaffen, zu erkennen, was unser Kreuz ist. Mein Kreuz ist ein anderes als deins. Ihr Kreuz ist ein anderes als seins. Jeder hat sein eigenes Kreuz zu tragen. Und wir müssen das nicht alleine tun. Jesus ist da. Ich wünsche uns für die Zeit, die wir haben, dass wir in diesem Sinne fröhlich sein können, dass wir frei sind von unseren eigenen Plänen und Werken und wünschen und freimütig das tun können, was Gott von uns wünscht. Amen.